Wenn Besuch kommt, sollte man vorbereitet sein. Mein Großvater väterlicherseits hatte mehrere Geschwister und unter anderem auch einen Bruder mit Namen Hubert. Und Hubert konnte richtig gut malen. Er hat wirklich tolle Bilder gemalt und hat diese Bilder unter anderem auch seinen Geschwistern geschenkt. Und auch mein Opa hatte einige wirklich wunderschöne Bilder vom Hubert. Ein Bild, das mein Opa geschenkt bekommen hatte, das war eine blaue Blume auf blauem Hintergrund. Das klingt jetzt komisch, das sah aber wirklich ganz toll aus. Das Problem war, dieses Bild passte weder ins Wohnzimmer, noch in die Küche, noch ins Schlafzimmer. Es passte einfach nirgendwo rein, weil da sonst nichts Blaues war. Und so wurde dieses Bild auf die Toilette gestellt. Und dieses Bild wurde dann immer das Klobild genannt, weil es halt da stand. Und eines Tages kommt Hubertchen mit seiner Frau, der Tante Bärbel, zu Besuch nach Greifenstein und plötzlich springt meine Oma auf und sagt: Christoph, schnell, geh ins Bad und hol's Klobild und stell's ins Wohnzimmer, sonst denken dir Hubert, wir wüssten seine Kunst nicht zu würdigen. Und so wurde dann das sogenannte Klobild ins Wohnzimmer gestellt. Ich habe es einfach aufs Sideboard gestellt, an die Wand gelehnt, es war ja kein Haken da. Und so stand das Klobild dann halt, solange Hubert da war, so am Sideboard im Schrank. Und nachher ist es wieder dahin gekommen, wo es hingehörte. Das gehörte auf die Toilette und da ist es auch dann nachher wieder gelandet. Aber wie gesagt, man muss, wenn so hoher Besuch kommt, muss man vorbereitet sein. Das ist wichtig. Und wenn wir jetzt Pfingsten haben, dann kommt nicht nur irgendein hoher Besuch, dann kommt der höchste denkbare Besuch überhaupt. Dann kommt Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist auf diese Erde. Und darüber wollen wir heute Morgen gemeinsam nachdenken, über diesen höchsten denkbaren Besuch. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes, der steht in Apostelgeschichte 2, die ersten 4 Verse. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es gab schon in der griechischen Mythologie immer eine Art von Zungenrede oder Sprachenrede. Und zwar war da die Orakelgeberin Pythia. Allerdings war das dann so, dass immer irgendjemand übersetzen musste, was diese Pythia so gestammelt hatte, weil die halt nichts Aussprechbares so zu Tapet brachte. Das war die Mythologie. Wenn wir uns aber in die Realität wenden, dann stellen wir fest, dass zum Beispiel die ganzen Rabbinen gedacht haben, dass mit Sacharja und Maleachi, also den letzten Propheten, einfach der Heilige Geist verschwunden war. Und er würde weg sein bis zu dem Tag, wo der Messias wiederkäme. Erst mit dem Messias würde der Heilige Geist kommen. Es ist jetzt hier das Pfingstfest. Das Pfingstfest ist ein Fest, das ist zum Abschluss der Getreideernte. Es ist ein Pilgerfest, wo alle jüdischen männlichen Israeliten, die körperlich dazu in der Lage sind, verpflichtet waren, nach Jerusalem in den Tempel zu kommen, um dort anzubeten. Das heißt, es waren unglaublich viele Juden aus aller Herren Ländern im wahrsten Sinn des Wortes jetzt hier in Jerusalem zusammen. Und auch die Jüngerinnen und Jünger des Herrn Jesus waren zusammen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo das war. Es gibt nicht wenige, die sagen, das ist vielleicht in dem Haus gewesen, wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat, ja, weil da waren die Jünger ja auch gewesen, als der Herr Jesus gekreuzigt worden war. Das würde aber jetzt bedeuten, dass die Zahl der Jünger klein geblieben ist, also so 10, 12 Leute. Wenn wir aber jetzt so in die Geschichte schauen, dann stellen wir fest, da waren ja auch zum Beispiel die Mutter des Herrn Jesus, also auch noch andere Personen bei diesem Pfingstereignis mit dabei. Und deswegen geht man davon aus heute, dass die sich nicht in einem Haus getroffen haben, sondern in einer der Tempelhallen. Links neben dem Tempel, da waren große Säulenhallen, da hat unter anderem auch der Herr Jesus ein paar Mal gelehrt. Da war zum Beispiel die Halle Salomos, wo der gelehrt hatte. Und da waren die wahrscheinlich zusammen. Und das würde es auch wesentlich besser erklären, wie das kommt, dass plötzlich so viele Leute auf diesem engen Raum zusammen sind und die Jünger die Botschaft des Evangeliums weitersagen können. Was passiert? Braust plötzlich wie von einem starken Wind. Wichtig sind hier die Worte wie von. Ja? Wind und Geist hängen im Griechischen, auch im Hebräischen ganz eng zusammen, hat eine Wortwurzel, kann man ganz eng zusammenbinden. Aber hier heißt es wie von einem Wind. Das heißt also, ein Wind, der baut sich normalerweise langsam auf. Ich habe mir vom Meteorologen sagen lassen, dass ein Wind, selbst ein Tornado, mit einem leichten Wind anfängt, der wird immer stärker, stärker und stärker und irgendwann ist es ein großer Wind. Und das ist hier nicht gewesen, sondern es ist praktisch ein explosionsartiges Windgeräusch gewesen, was plötzlich da war. Aber nicht nur das, es scheint über den Köpfen der Jüngerinnen und Jünger Zungen wie von Feuer. Und das Feuer ist eigentlich immer ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und damit bestätigt sich auch das, was der Herr Jesus, beziehungsweise was Johannes der Täufer über den Herrn Jesus gesagt hat. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und der vierte Vers beschreibt dann, was passiert. Die Jünger beginnen zu reden und das fangen sie natürlich erst an, als sie aus dem Tempel herausgegangen sind. Sie reden von den großen Taten Gottes. Das Interessante ist, dass sie jetzt in anderen Sprachen reden, als sie selbst gelernt haben. Und im Griechischen steht hier das Wort Glossa. Glossa heißt Zunge. Und deswegen redet man heute so gerne vom Zungenreden, ja, vom Sprachenreden. Das würde das wahrscheinlich viel besser umschreiben. Die beginnen in Sprachen zu sprechen, die sie nicht gelernt haben und wodurch? Durch den Heiligen Geist. Im Alten Testament war es so, dass Menschen nur den Heiligen Geist hatten, wenn sie von Gott für ganz bestimmte Aufgaben vorgesehen waren. Zum Beispiel der Mose hatte Heiligen Geist. Warum? Der führt Israel ins gelobte Land, beziehungsweise bis an die Grenzen dieses Landes. Oder Abraham hatte Heiligen Geist. Und wir wissen noch von einer Begebenheit, zum Beispiel aus dem vierten Buch Mose, da heißt es, und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volks und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm, also auf dem Mose war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihn ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Seitdem der Heilige Geist an Pfingsten gekommen ist, ist jetzt der Heilige Geist auf all den Menschen, die an Jesus Christus glauben. Alle Christen haben Heiligen Geist, jeder. Und es ist kein Unterschied, also Gott hat keine zwei Klassen Heiligen Geist, einen für Männer und einen für Frauen, einen für die Reichen und einen für die Armen. Alle haben den gleichen Heiligen Geist. Es ist vollkommen gleich. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du an Christus glaubst, dann hast du Heiligen Geist und du hast denselben Heiligen Geist wie dein Sitznachbar. Die Bedingung ist einfach, an Christus zu glauben. Und an der Tatsache, dass das, was hier beschrieben ist, sachlich so nüchtern, so trocken erzählt wird, erhöht das einfach auch nochmal die Glaubwürdigkeit dessen, was passiert ist. Wenn Hollywood das inszeniert hätte, das wäre ganz anders, mit großem Bang und Theater gewesen. Aber hier wäre das ganz sachlich nüchtern, da rauscht und Wind und dann Feuer, wie Zungen wie von Feuer über dem Kopf und dann ist der Heilige Geist da. Und dann reden sie von den großen Taten Gottes. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter dem Himmel. Als sich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Und sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, sowohl von Judäa als auch von Kappadokien, Pontus und Asien, sowohl von Phrygien als auch von Pamphylien, Ägypten und dem Gebiet von Libyen gegen Kyrene hin und die ihm weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie gerieten aber alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag das wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weins. Im Alten Testament, wenn es im Alten Testament um die großen Taten Gottes geht, dann ist normalerweise immer so die Rede vom Auszug aus Ägypten. Damit hat ja alles großartig mit dem Volk Israel angefangen. Aber hier ist wahrscheinlich eher dran zu denken, dass es um den Herrn Jesus geht. Juden aus den verschiedenen Ländern sind da. Die haben wahrscheinlich dieses Geräusch gehört, die Zungen von Feuer konnten sie nicht sehen, das war ja im Inneren, und sind dann dahin gelaufen. Und wenn die vielleicht jetzt im Tempel sind, das ist ja ein ziemlich großer Tempelkomplex gewesen, dann laufen die alle da auf den Platz, wo die Heiden hin dürfen, weil da gehen alle Juden dann hin, und da kommen die Jünger raus und reden. Aber das Ungewöhnliche ist, die Leute sagen, sind das nicht alles Galiläer? Und daraus lässt sich zunächst mal erkennen, dass wahrscheinlich die erste Gemeinde des Herrn Jesus überwiegend aus Galiläern bestanden haben muss. Und diese Galiläer hatten einen ganz fiesen Dialekt. Das war ein ganz, ganz fieser Dialekt. Wir können das übrigens nachvollziehen, Matthäus 26, 73, da ist der Petrus im Hof des hohen Priesters und die Leute sagen zu ihm, und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Die Galiläer hatten so einen fiesen Dialekt, dass es denen teilweise verboten war, in den Synagogen die Bibelworte vorzulesen, weil die so einen derben Dialekt hatten. Als ich so 3-4 Jahre in Dortmund gewesen war damals, habe ich irgendwann im Gottesdienst mal so gesagt, ich glaube, man hört ja gar nicht mehr so richtig, wo ich hierher komme, dass ich so aus Hessen bin mit rollendem R. Schallendes Gelächter. Ich dachte, die lachen mich jetzt aus, kann da wohl nicht sein. Ich dachte, ich mache kein Hö mehr. Ja? Also ich habe mir dran mich versucht zu beherrschen und einen Rachen-R zu sprechen, ja? Aber es ist mir nicht gelungen. Ja? Man hat das doch gehört, wo du herkamst. So. Und jetzt diese Galiläer, die müssen wahrscheinlich noch einen viel fieseren Dialekt gehabt haben als ich. Das heißt also, die durften nicht mal im Gottesdienst vorlesen. Und solcher Menschen bedient sich jetzt Gott, um zum ersten Mal praktisch sein Evangelium unter die Völker zu bringen. Nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten, nicht die Theologen, sondern diese Galiläer mit diesem fiesen Dialekt, das sind die, die Gott jetzt hier gebraucht. Und dann zählt uns der Lukas hier die Völker auf, das sind Volksnamen, Parther, Meder, Elamiter, das sind Landschaftsnamen, da waren Menschen aus Mesopotamien oder wir nehmen Provinznamen, die Provinz Asia. Juden und Proselyten, alles ist da jetzt zusammen. Man könnte also sagen, dass an dieser Stelle zum allerersten Mal der Missionsbefehl wirklich ausgeführt wurde, weil eben hier die Christen den Heiden bzw. den Juden das Evangelium weitersagen. Und diese Länder werden uns von Ost nach West in einer Bewegung da genannt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das hier. Ach nee, wo ist das Ding? Da. Macht Sinn. Also ihr seht auf der rechten Seite, das sind die Parther, das ist das erste Land. Und auf der linken Seite die Kreter. Und zusammengefasst wird das im Text mit die Kreter und die Araber. Das heißt also im Prinzip, dass die östlichsten und westlichsten hier gemeinsam dann einfach genannt werden. Menschen aus der Cyrenaika, das ist unten in Afrika, also aus aller Herren Ländern sind die zusammen und sie sind alle jetzt in Jerusalem. Das ist, wo dieser rote Punkt ist mit dem Fähnchen. Dort sind sie jetzt alle zusammen. Und die Jünger reden zu diesen Menschen von den großen Taten Gottes. Aber die Menschen wissen sich das nicht zu erklären. Nicht nur, dass die Jünger in der jeweiligen Muttersprache reden, sondern auch der Inhalt der Botschaft. Die kamen ja oft nur alle 3 Jahre einmal nach Jerusalem. Das heißt, die müssen das nicht unbedingt alle mitbekommen haben, was mit diesem Jesus da zugange war. Das heißt, die hören jetzt ganz was Neues. Die hören jetzt das Evangelium. Das heißt, Gott kommt mit einem Krachen und Brausen hier in diese Welt und damit ist das geschehen, was der Herr Jesus seinen Jüngern schon verheißen hatte, was auch uns heute noch gilt. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. So steht es in Johannes 14, Abvers 25. Und durch den Heiligen Geist geschieht was ganz Wichtiges. Jetzt wird nämlich die Verbindung zwischen Himmel und Erde wiederhergestellt. Im Alten Testament bestand diese Verbindung in den Propheten bzw. in den hohen Priestern und Israel und Gott. Dann kommt der Herr Jesus. Aber der Herr Jesus ist wieder zum Himmel aufgefahren, der ist nicht mehr sichtbar. Und deswegen sagen die jetzt die Leute, Mensch, ein Teil von denen, die sind wahrscheinlich betrunken, wenn die jetzt hier anfangen, irgendwas zu reden. Die verstehen sich sprachlich nicht. Das lässt sich aber nachvollziehen. Stellt euch mal vor, da ist irgendein Christ, der aus der Cyrenaika, aus Ägypten da unten kommt. Der spricht natürlich eine ganz andere Sprache als einer, der aus Kreta kommt oder aus dem Norden kommt. Das heißt, die verstehen untereinander die Landessprachen nicht. Aber weil die Jünger in den jeweiligen Landessprachen sprechen, verstehen die sich untereinander nicht. Was das für ein Kauderwelsch dann sein muss. Die verstehen nicht, wie das kommt, dass die da in anderen Sprachen reden und sie verstehen die anderen Sprachen sowieso nicht. Jetzt ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde wiederhergestellt. Jetzt ist Jesus Christus da, jetzt wohnt er im Heiligen Geist in allen denen, die an ihn glauben. Und jetzt fließt diese Verbindung wieder von Mensch zu Gott. Und so kommt es zum nächsten. Altes Testament trifft aufs Neue. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und nehmt zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen und eure Jünglinge werden Gesichter haben und eure Töchter werden weissagen und eure Männer werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist jetzt Petrus, der anfängt zu reden. Er war ja vorher auch schon immer so ein bisschen das Sprachrohr der Jünger gewesen. Und jetzt beginnt auch er hier mit dieser Art Evangelisation. Er spricht alle Juden an und er sagt zuerst mal, Leute, es ist doch erst die dritte Stunde. Wir dürfen hier theoretisch nicht unsere Zeitrechnung annehmen. Der Tag wurde eingeteilt in 2 mal 12 Stunden. 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht. Jetzt ist es aber so, logischerweise, im Winter sind die Tage kürzer, im Sommer sind die Tage länger. Und deswegen kann man jetzt nur sagen, dass der Petrus hier wahrscheinlich meint, es ist früh am Tag. Dazu kam noch, dass viele Juden bei diesen Veranstaltungen bis um 9 Uhr bis zum Morgenopfer und teilweise bis sogar mittags um 12 Uhr nichts gegessen haben. Und deswegen sagt er, die sind nicht betrunken. Das ist undenkbar, dass die jetzt schon betrunken sind. Und dann beginnt er seine Rede und sagt, Leute, passt mal auf, es hat einen ganz anderen Hintergrund. Es geht nämlich um den Propheten Joel, das, was der rund 800 Jahre vorher gesagt hat. Joel war einer der ganz frühen Propheten gewesen. Und der hatte von der Ausgießung des Heiligen Geistes schon lange vorhergesagt und seine Botschaft aber mit der Tatsache verknüpft, dass dieser Tag ein Gerichtstag für Israel sein könnte. Es war die Welt gewesen, die angesprochen würde, die Jünger wurden angesprochen und dann ging das weiter bis auf das Christentum am Ende. Jetzt ist das aber alles noch nicht geschehen. Und es ist die Frage zu stellen, wie passt das eigentlich zusammen, das, was der Joel da sagt, weil da ein Gericht ist da nicht passiert in dem Moment. Es war bei den Propheten nicht selten so, dass die Dinge dicht zusammengesehen haben, die viele, viele Jahre auseinanderliegen. Das war damals gar nicht ungewöhnlich. Und das kann uns genauso gehen. Wenn du zum Beispiel ins Gebirge gehst und siehst meinetwegen zwei Berggipfel und dann denkst du, oh, die sind aber ziemlich dicht beieinander. Wenn du aber hingehst, stellst du fest, oh, das sind ja ganz schön viele Kilometer zu laufen, das ist gar nicht so dicht. Oder stell dir mal vor, du bist auf einem hohen Berg und siehst die Täler unter dir. Und dann mögen da zwei Orte relativ dicht beieinander sein. Aber wenn du dann vor Ort bist und läufst vom einen zum anderen, stellst du fest, ups, das waren ja jetzt doch 10 Kilometer. Also es ist weiter, als man denkt. Das Auge kann einem trügen. Und bei den Propheten war es nicht selten so, dass die Propheten etwas auf der einen Seite vorausgesagt haben und Teile davon sind in Erfüllung gegangen und andere Dinge gehen erst viel später in Erfüllung. Das berichtet uns zum Beispiel Lukas 21. Da heißt es, denn er sprach zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort und Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Das heißt, der Lukas 800 Jahre später bestätigt das, was der Joel vorher geschrieben hat und sagt, aber auch jetzt ist das noch nicht passiert. Und das ist bis jetzt noch nicht passiert. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Teile haben sich ereignet, aber nicht alles. Aber, und das ist die positive Nachricht, jeder, der den Herrn anruft, wer an Christus glaubt, der wird gerettet werden. Das ist das Wichtige zum Schluss dieser Schreckensbotschaft, die hier angeführt wird. Wenn Christen heute vom Wort Gottes reden, dann setzt es natürlich voraus, dass sie das Wort Gottes auch als solches verstehen können. Und damit Christen das Wort Gottes verstehen können, so wie Gott es meint, hat er ihnen den Heiligen Geist gegeben. Darum haben Christen Heiligen Geist, damit sie Gottes Wort verstehen, weil sonst ist das nur ein nettes Ratgeberbuch, sonst nichts. Erst durch Heiligen Geist wird Gottes Wort zu Gottes Wort und schließt sich dir auf. Und jetzt ist die erste Frage heute Morgen, die ist wichtig. Hast du Heiligen Geist? Hast du Heiligen Geist? Viele von euch denken jetzt, selbstverständlich habe ich Heiligen Geist. Gut, ist okay. Aber wenn du Heiligen Geist hast, dann ist dieses Wort Gottes verbindlich für dich, weil durch den Heiligen Geist verstehst du das Wort Gottes. Und wenn du es verstehst, ist das, was da drin steht, für dein Leben verbindlich. So wie es das für meins ist. Dann ist es verbindlich. Und das betrifft auch, nicht nur, aber auch die ethischen Fragen. Wie schnell bin ich dabei, mir Gottes Wort so zurechtzubügeln, dass es mir gerade in mein Leben passt? Dass ich mir das Wort Gottes so auslege, dass es auf meine Situation passt und ich damit keine Bauchschmerzen habe. Aber wenn ich an Gott und den Herrn Jesus glaube, dann ist das was anderes als eine Vereinszugehörigkeit oder eine Gemeindezugehörigkeit. Dann gehöre ich zum Reich Gottes. Und dann ist das, was dieser Gott sagt, verbindlich für mein Leben, ob es mir gefällt oder nicht. Gott sagt, ich habe dir den Heiligen Geist nicht zum Selbstzweck gegeben, sondern ich habe diesen Geist in dich hineingelegt, damit wir in Beziehung sind und damit ich auch durch mein Wort zu dir reden kann. Und dann ist dieses Reden verbindlich. Ich glaube, oft haben wir so den Eindruck, dass Gott uns durch seine ethischen Vorgaben irgendwie einschränkt, dass er uns vielleicht was wegnimmt, dass er uns vielleicht was verbietet. Aber da steht in der Bibel das Gebot von der Nächstenliebe. Und du denkst, ach, das ist ein unmöglicher Mensch. Ich kann viele Menschen lieb haben, aber den nicht. Das ist ein unmöglicher Mensch. Den kann man nicht lieb haben. Der ist überhaupt nicht liebenswert. Den kann niemand lieb haben und den hat auch niemand lieb. Keiner mag den. Es kann uns allen so gehen, dass du mit so Menschen zu tun hast. Und Gott sagt, nee. Also einer liebt ihn auf jeden Fall, das bin ich. Ungeliebt ist keiner. Auch von euch. Ihr seid alle geliebt. zumindest von Gott und dem Herrn Jesus. Oder dann steht da, einer achte den anderen höher als sich selbst, im Philipper 2, Vers 3. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Was ist denn dann mit meiner Selbstverwirklichung? Dann kann ich den anderen nicht höher achten, wenn ich mich selbst verwirklichen will. Wisst ihr, was Selbstverwirklichung ist? Es ist Quatsch. Wenn du Christ bist, geht es um Jesus-Verwirklichung, nicht Selbstverwirklichung. Jesus will sich in uns verherrlichen, Jesus will uns verändern. Ich soll mich nicht selbst verwirklichen. Wenn ich mich selbst verwirkliche, was kommt denn dabei rum? Überlegt mal. Wenn du alle die Dinge, wo du meinst, dass die gut wären für dein Leben, wirklich umsetzen hättest könntest, was wäre dann aus dir geworden? Ich würde auf jeden Fall nicht hier stehen, das ist schon mal ganz sicher. Ich würde irgendwas anderes machen und vielleicht nichts Gutes. Selbstverwirklichung, Leute, lasst euch das bloß nicht weismachen, dass das zu diesem Leben so wichtig ist. Das ist Quatsch. Wenn du Christ bist, will Jesus dich verwirklichen. Alles andere führt nicht zu Gutem. Oder ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein auch dann, wenn ich Nachteile dadurch habe. Und die biblischen Maßstäbe für Sexualität und Ehe, die gelten dann auch. Und natürlich geht der Mensch dann hin und sagt, ja, das müssen wir kontextualisieren, wir müssen das in diese Zeit hineintragen. Das ist ja früher ganz anders gewesen. Das bedeutet also, Gott hat einen Unterschied gemacht, was im Alten Testament Sünde ist und was im Neuen Testament Sünde ist. Kann es also sein, dass im Alten Testament Dinge Sünde waren, die im Neuen Testament nicht mehr Sünde sind? Ich glaube es nicht. Wer es glaubt, ob er selig wird, ich weiß es nicht. Aber diese Vorgaben gelten dann eben auch. Oder wenn uns die Bibel sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was mache ich, schlauer Heinz? Ja, ich trage meine Sorgen immer fröhlich selbst mit mir rum, anstatt zu sagen, Herr Jesus, ihr hast es, macht doch mal was draus. Wir meinen oft, dass wir uns selbst etwas Gutes tun, wenn wir uns über diese biblisch-ethischen Ordnungen hinwegsetzen. Natürlich soll Gott ein Teil unseres Lebens sein, aber bitteschön dann auch so, wie es unseren Kram passt. Ja? Also ein Gott, so wie ich ihn mir zurechtbasteln will. Und viele Menschen schmieren sich selbst die Augen mit dem Kleister ihrer Sünden zu und merken gar nicht, wie weit sie sich von Gott entfernen. Und irgendwann, und das dauert manchmal gar nicht lange, irgendwann ist Gott dann nur noch ein schöner Teil aus der Vergangenheit, ein schöner Teil aus meiner Geschichte. Und das war's dann. Je weiter du dich von Gott wegbewegst, desto schwieriger wird dein Leben. Das ist schon immer so gewesen. Und das wird immer so bleiben. Je weiter weg ich mich von Gott bewege, desto herausfordernder wird mein Leben werden, immer wieder. Orientierst du dich an der Bibel, am Wort Gottes, dann wird dein Leben gelingen. Vielleicht wird es kein Leben in Reichtum oder sonst was sein mit dem, was du dir wünschst und vorstellst, das kann passieren. Aber es wird ein Leben sein, das gelingt. Und wenn du meinst, dass du Gottes Wort nicht so ernst nehmen musst, dann kann es leicht passieren, dass der Teufel dir zeigt, was er aus deinem Leben macht. Das hört sich ziemlich hart an, aber ich möchte das genau so verstanden wissen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehöre ich zum Herrn Jesus oder ich gehöre zum Teufel. Es gibt nur diese zwei Optionen. Du kannst nicht in der Mitte stehen. Neutralität gibt es vielleicht im Leben, aber nicht im Glauben. Entweder gehöre ich zu Jesus oder ich gehöre auf die Seite des Satans. Und je weiter ich mich von Jesus weg bewege, desto mehr bewege ich mich automatisch zum Satan hin, weil das gar nicht anders gehen kann. Das funktioniert nicht anders. Es gibt keine zwei anderen Sachen. Und Gott ist der, der sagt, ich will dich gern segnen. Ich will dir gern Gutes tun in deinem Leben. Ich will, dass dein Leben gelingt, dass du ein gelingendes, gutes Leben hast. Und wenn du dich an diesem Gott orientierst, dann wird genau das der Fall sein. Dann wird dein Leben gelingen, dann wirst du ein gutes Leben haben, dann wirst du vor allen Dingen ein Leben haben, an dem du am Ende in den Himmel kommst. Und da will ich hin. Das ist das Ziel meines Lebens. Da will ich hin und ich glaube, viele von euch wollen auch gerne dahin. Und dafür ist es wichtig, dass wir nah bei diesem Jesus bleiben, dass wir nah bei Gott bleiben. Weil je weiter wir uns da weg entfernen, desto schwieriger wird es für uns. Und darüber hinaus ist der Heilige Geist der, der Einheit stiftet. Die Sprachverwirrung in Babel war das eine und jetzt kommt der Heilige Geist und jetzt geschieht praktisch genau das Gegenteil. Und natürlich sind wir nicht in der Lage, den Weltfrieden herzustellen und wir können nicht mal den Frieden hier in Erlingshausen herstellen, dafür reicht unsere Macht nicht, aber wir können anfangen, den Frieden in unseren Familien herzustellen. Und wenn du weißt, wo vielleicht in deiner Familie an irgendeiner Stelle Unfrieden ist, dann fang doch an zu überlegen, was du vielleicht so beitragen kannst, damit dieser Frieden wiederhergestellt wird. Und wenn du deine Erkenntnis bekommen hast, was du tun kannst, dann setz genau das um, dann ist das genau das, was Gott dir aufs Herz legt. Mach das einfach. Das ist sinnvoll. Und dann können wir danach in Gemeinde gehen. Die Bibel sagt uns, dass an der Liebe zueinander die Menschen erkennen werden, dass wir an den Herrn Jesus glauben. Hast du alle in der Gemeinde gleich lieb? Ich nicht. Mit den einen kann ich besser, mit den anderen kann ich schlechter. Das ist ganz normal. Das ist wie bei allem im Leben so. Aber es geht bei Liebe nicht um ein Gefühl, sondern es geht darum, dieses Gegenüber ernst zu nehmen und zu akzeptieren und zu respektieren, so wie er ist. Darum geht's. Das ist gelebte Liebe. Das geht nicht um Gefühl. Gefühle sind schwankend. Die können mal doll sein, können weniger doll sein. Es geht hier darum, den anderen zu lieben, zu akzeptieren und ihn anzunehmen, so wie er ist. Und das kann ich tun. Und dazu bin ich eingeladen, das zu tun. Und wenn da vielleicht irgendjemand in der Gemeinde hier jetzt ist, wo du denkst, Mensch, mit dem das Verhältnis, das ist nicht gut, dann lass dich ermutigen, einen Schritt auf diesen Menschen zuzumachen. Mach einen Schritt auf ihn zu und da, wo miteinander geredet wird, dann, da kann Frieden überhaupt erst entstehen. Und trau dich. Es wird bestimmt ein Segen für dich sein. Jeder, der an Gott und seinen Sohn Jesus Christus glaubt, hat Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der will uns die Bibel als das Wort Gottes verstehen lassen. Der spricht zu uns, auch durch unsere Gedanken und Gefühle. Und manchmal gibt es Dinge, die dieser Heilige Geist dir vielleicht ganz besonders aufs Herz legt, wo du weißt, jetzt bin ich gemeint, jetzt geht es um mich. Und dann lass dich ermutigen, genau das, was er dir aufs Herz legt, auch umzusetzen. Dieser Heilige Geist, der will und der wird dich immer wieder neu motivieren, Christus zu suchen, seine Nähe zu suchen, damit du ein Leben hast, das am Ende wirklich, wirklich gelingt. Heiliger Geist, du kannst ihn nicht sehen, du weißt nicht, wo er ist, aber du merkst, wenn er da ist, weil es ist Gottes Geist. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns alle kennst und du uns alle lieb hast, so wie wir hier sind. Jeder soll sich von dir geliebt wissen. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir dafür, dass ich für diese Liebe nichts tun muss, dass ich dafür nichts leisten muss, sondern dass du mir diese Liebe aus dir selbst heraus schenkst. Und gerade darum, weil du mir diese Liebe schenkst und du diese Liebe auch in mein Herz hineinlegst, kann ich diese Liebe auch weitergeben. Und darum möchte ich dich bitten, dass ich meine Glaubensgeschwister, auch meine Mitmenschen lieb haben kann. Herr, du hast denen, die an dich glauben, allen den Heiligen Geist gegeben. Dieser gute Geist, der in jedem wohnt, der mit dir lebt, durch den wir dein Wort verstehen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir deine Nähe immer neu suchen, dass wir diese Nähe suchen in den Gemeindestunden, aber auch im persönlichen Leben, weil das so wichtig ist für uns und weil dann, wenn wir deine Nähe suchen, wenn wir deine Nähe haben, weil dann unser Leben wirklich gelingt. Hilf uns bitte dazu. Und wenn wir uns von dir vielleicht irgendwie wegbewegt haben, dann hilf du uns jetzt bitte ganz neu auf den Weg zu dir zurück, weil das der Weg zu gewinnendem und gelingendem Leben ist. Amen.